Guten Morgen, liebe Jutta.
Morgen, Julia.
Wie geht's dir heute? Fühlst du dich erschöpft?
Nee, heute Morgen fühle ich mich eigentlich nicht erschöpft. Wie geht's dir? Wie sieht's bei dir aus? Ist bei dir sowas wie eine Erschöpfung zu
Nee,
verzeichnen?
noch nicht. Es ist ja noch früh am Morgen, da ist die Energie immer noch da. Bei mir geht es immer so ab nach dem Mittag gegen Nachmittag, da kommt man immer so ein kleines Erschöpfungstief. Aber morgens geht das eigentlich bei mir.
Ja, das stimmt. Also bei mir ist die beste Zeit mit am meisten Energie am Vormittag. So, also wenn ich aufstehe und dann, ich würde mal sagen, so bis Mittag, dann habe ich auch genau wie du so eine kleine Delle. Und dann geht es wieder. Und dann wiederum fahre ich zu Höchstform auf, wenn es so gegen Abend geht. Das ist natürlich absolut
Ja.
nicht kompatibel mit dem Arbeitszeitmodell, ne, mit dem Arbeitszeitgesetz. Weil ich
Ach,
frage
da
mich,
sind
ob
wir
ich
doch
dann
ganz
die 11,
flexibel.
ja, da, aber ob ich meine 11 Ruhestunden dann zusammenkriege, wenn ich am besten so bin, so morgens früh so, ne, so ab 7, ist das eigentlich ganz gut bei mir. Ich habe auch keine Probleme, früh aufzustehen. Ich habe aber auch
Nee.
ehrlich gesagt keine Probleme, auch mal später ins Bett zu gehen. Und dann komme ich natürlich nicht auf meine 11 Ruhestunden.
Nee, das stimmt. Das ist jetzt, lässt alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, aufhorchen, dass Jutta Rump nicht auf 11 Ruhestunden kommt. Weshalb wir eigentlich so viel jetzt, wir sprechen da ja nicht drüber, weil wir jetzt ständig über unsere Erschöpfung oder Nicht-Erschöpfung sprechen. Es geht heute um das Thema Erschöpfung, also sozusagen als ja gesellschaftliches, arbeitsweltliches Phänomen wird gerade auch wieder ein bisschen mehr darüber gesprochen aus unterschiedlichen Perspektiven. Erschöpfung in der Arbeitswelt, Jutta, was ist für dich, worum geht es im Kern aus deiner Sicht?
Naja, also wenn wir uns das große Thema der letzten Messe Zukunft Personal Europe anschauen, dann war das das Thema große Erschöpfung. Das war sozusagen das Leitthema schlechthin der Messe. Und wir erleben natürlich im Moment sehr hohe Fehlzeiten. Wir haben sehr hohe Krankenstände. Und die spannende Frage, die dahinter steht, ist: Lassen sich diese hohen Fehlzeiten und Krankenstände auf Erkältungskrankheiten zurückführen, oder Viren zurückführen? Oder hat das was mit Demografie zu tun, dass wir jetzt alle älter werden und weil wir älter werden, vielleicht anfälliger sind? Ist das vielleicht der Grund dafür? Oder gibt es auch andere Gründe, nämlich dass zunehmend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Puste kommen?
Lass uns vielleicht nochmal, also du hast gesagt, Zahl der Krankenstände, Fehlzeiten, das ist ja immer so ein Indiz dafür, ne? Und da gibt es ja auch konkrete Zahlen. Und zwar 2023 waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich 15,1 Arbeitstage krank gemeldet. Und das ist gegenüber 2021 ein Anstieg von 4 Tagen. Also wir sprechen halt schon von einer steigenden Fehlzeiten. Zahl, das ist so das eine Indiz. Du hast jetzt schon verschiedene Ursachen genannt, die sich natürlich schwer rausfinden lassen, ne? Was gibt es denn da aus deiner Sicht für valide Belege, worauf Erschöpfung, worauf Fehlzeiten tatsächlich zurückzuführen sein können? Also klar, Krankmeldung verbinden wir mit Krankheit erstmal auf den ersten Blick, muss aber nicht immer unbedingt sein. Also, was gibt es für valide Aussagen zum Thema Erschöpfung aus deiner Sicht?
Es gibt so mehrere Faktoren, die das Thema Erschöpfung und damit natürlich auch das Thema Fehlzeiten und Krankenstände treiben. Das ist einerseits das Thema Verdichtung von Arbeit. Das ist immer ein Treiber, ne? Verdichtung von Arbeit, dann dieses Thema, dass wir eine hohe Dynamik beobachten, dass wir manchmal das Gefühl haben, aufgrund der Verdichtung von Arbeit, den vielen Veränderungen und dieser Geschwindigkeit, dass wir der Hamster im Rad sind. Das hat viel auch damit zu tun, dass wir Dinge in Echtzeit erleben. Alles, egal was passiert auf dieser Welt, du erlebst es quasi in Echtzeit mit. Du wirst überflutet mit Informationen, auch Informationen, die du gar nicht haben willst, die du trotzdem aber mitbekommst. Das heißt, du hast too much information. Weißt du, ich meine, vielleicht erinnert sich der eine oder die ein oder andere noch an das Thema, als wir immer nach Informationen gelächzt haben und gesagt haben, das ist Mangelware, das ist wie ein Machtfaktor. Jetzt haben wir das Gefühl, wir werden überschüttet mit Informationen. Und wenn man eben sehr viele Informationen hat und in Echtzeit, dann hat man natürlich auch das Bedürfnis, relativ schnell reagieren zu müssen. Auch das führt dazu, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ich komme jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig auf die Spur. Ich bin eigentlich immer nur auf der Überholspur. Und dann denke ich, hat das auch was mit vielleicht einer Überforderung zu tun in Zeiten wie diesen, in der sich so viel verändert, dass man das Gefühl hat, man kann eben nicht mehr auf bestimmte Routinen aufbauen, die einem natürlich auch helfen, wieder zu entschleunigen oder helfen, auch mal innezuhalten oder helfen, dann einfach mal ein Schrittchen weniger zu machen oder ein bisschen langsamer zu machen. Also diese Routinen werden teilweise auch aufgebrochen. Erfahrungswissen verliert an der einen oder anderen Stelle auch an Bedeutung, auch so ein Faktor, der mich in Balance hält. Und dann kommt ein Phänomen herein, das halte ich auch für sehr zentral, das nennen wir die sogenannte Survivor Sickness. Das ist die Krankheit der Überlebenden. Das bedeutet, du hast nach
Das klingt
großen,
dramatisch.
ja, das ist, aber das ist ein völlig normales Phänomen eigentlich. Nach größeren Veränderungen und vor allen Dingen Transformationsprozessen kann man nämlich sehr stark beobachten, dass eben Fehlzeiten und Krankenstände sehr stark nach oben gehen, während der Veränderungs- und Transformationszeit genau das Gegenteil der Fall ist. Und wenn wir uns jetzt die letzten 5 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass insbesondere so während der Pandemie, der heißen Phase der Pandemie, die Fehlzeiten und die Krankenstände historisch niedrig waren. Manche Unternehmen haben mit einer 1, so viel oder was auch immer, wenn wir jetzt in den Prozentzahlen reingehen, ne, haben die geredet und jetzt reden sie von 12, 13% und vorher waren es irgendwie 1,9 oder 2,5 oder dann hatte auch mal ein Betrieb, der auch sehr produktionslastig war, vielleicht eine 3 vorm Komma, aber es war wirklich historisch absolut niedrig. Und was man eben in dieser Survivor Sickness, in diesem Phänomen beobachtet, ist, dass wenn wir in einer wirklichen sehr großen Veränderungen sind und es bleibt quasi gefühlt kein Stein auf dem anderen, dann rücken wir zusammen, dann nehmen wir den Kopf unter den Arm, dann sind wir quasi präsent, wir sind da. Und wenn sich dann diese Situation auflöst, dann ist es wie so eine Art, ich muss jetzt mal verschnaufen, ich muss mal runterkommen und dann explodieren die Krankenstände, dann explodieren diese Fehlzeiten. Und dann müsste das aber, wenn sich das wieder so ein bisschen normalisiert hat, müsste auch die Zahl, also die Anzahl von Fehltagen und die Krankenstände müssten sich dann wieder auf einem normalen Niveau einpendeln. Das ist dieses Phänomen des Survivor Sickness. Und ich glaube schon, dass wir gerade auch dieses beobachten. Ich glaube aber auch, dass es nicht der alleinige Grund ist für die Explosion dieser Zahlen.
Ja, das ist ja so auch das Typische, ne? So im Urlaub wird man krank. Also ist
Genau,
im Kleinen
genau.
sozusagen das Adrenalin, was man sozusagen vorher noch hatte, das geht runter. Also Adrenalin ist ja ein guter Schutz gegen Krankheiten, zumindest stelle ich das bei mir immer wieder fest. Also was du sagst, ist ja im Prinzip, also was da jetzt drin steckt, ist ja das, was wir natürlich auch alle wissen, Krankheit ist eine Folge von etwas, ne? Also das, klar, können das Viren sein und so, aber es ist die Frage sozusagen auch, wie geschwächt ist dein Immunsystem, dein Muskel-Skelettsystem, deine Sinne, dein mentales System sozusagen, wie geschwächt ist das quasi auch durch individuelle Lebens- und Arbeitsbedingungen, aber natürlich auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Und da haben wir ja sozusagen auch seit einiger Zeit wirklich eine Dichte, die du beschrieben hast, eine Gleichzeitigkeit von Sinneswahrnehmung und von Dingen, die wir eigentlich immer alle gleichzeitig tun müssen. Wir tun ja nie mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, eine Sache gleichzeitig. Es sind ja immer, und sei es nur dadurch, dass bei allem, was man tut, irgendwie immer das E-Mail-Programm offen ist. Oder also es gibt nie mehr eigentlich oder selten nur noch Momente und Situationen, wo wir eine Sache gleichzeitig tun. Insofern Krankheit sozusagen als Folge von etwas. Was aber interessant ist, das Thema ist ja nicht widerspruchsfrei. Also es gab ja vor einiger Zeit auch einen großen Aufschrei, weil der Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius, Källenius, genau, Källenius, sozusagen die Krankzeiten in Deutschland mit gleichen Arbeitsbedingungen in anderen Ländern verglichen hat und festgestellt hat, dass sozusagen die Krankentage deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deutlich höher ist, zu gleichen Arbeitsbedingungen. Das heißt, was ist bei uns oder könnte bei uns anders sein und stimmt der Vorwurf? Ich konnte ihn jetzt nicht überprüfen, aber sozusagen diese Frage Krankheit, Fehlzeiten als Nachteil für den Wirtschaftsstandort und sind wir Deutschen da anders als andere in anderen europäischen Ländern?
Ich glaube, dass die Rahmenbedingungen eventuell andere sind. Gehen wir noch mal da rein. Also, wir fangen mal mit der Pandemie an. Vor der Pandemie haben wir, wenn wir krank waren, nicht selten trotzdem Präsentismus praktiziert. Also es sei denn, uns ging es jetzt ganz, ganz schlecht. Aber nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine schwere Erkältung oder irgendwie ich wäre jetzt heiser etc. Dann wäre ich vor der Pandemie, hätte ich mich irgendwie ins Büro geschleppt. Hätte dich wahrscheinlich angesteckt. Aber ich wäre gekommen.
Vermutlich.
Ja, also wir waren in einer Welt unterwegs, in der wir bei kleineren Krankheiten gedacht haben, okay, das geht noch, das kriegen wir noch hin. Und während der Pandemie hat man uns beigebracht, dass bei jedem kleinsten Anzeichen wir auf jeden Fall bitte zu Hause bleiben, um nicht die anderen zu gefährden. Das hat man uns in den Kopf gehämmert. Jetzt sind wir aus der Pandemie raus. Jetzt habe ich heute Morgen vielleicht eine laufende Nase oder einen Husten oder Heiserkeit oder ich habe einfach Kopfschmerzen. Und ich denke mir, nee, ich will eigentlich nicht das Team anstecken. Ich gucke mal, was ich möglich machen kann, hier vielleicht von zu Hause zu arbeiten. Und wenn ich es halt nicht kann, dann melde ich mich halt krank. Und damit kommen wir zum zweiten Faktor. Das Krankschreiben ist natürlich auch einfacher geworden. Ich rufe einfach in meiner Arztpraxis an und bitte um eine Krankschreibung, telefonisch. Ich bin nicht mehr vorstellig. Also das heißt, ich kann mich krankschreiben lassen, telefonisch. Und damit ist die Hürde natürlich auch reduzierter. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass wir auch zunehmend in einer Welt unterwegs sind, die in gewisser Weise auch anonymer geworden ist. Und das ist ein Phänomen, was wir beobachten, wenn man in sehr großen Teams arbeitet und diese Teams auch sehr viele Routinen haben und ich immer bestimmte Arbeit zugeteilt bekomme. Und ob ich da jetzt heute bin oder nicht, das macht natürlich schon einen Unterschied, aber nicht so einen großen Unterschied, weil mein Arbeitspaket wird dann am Morgen auf die anderen verteilt. Und da beobachtet man einen gruppendynamischen Prozess, nicht überall, aber schon durchaus an der einen oder anderen Stelle, nämlich wenn ich jetzt sage, oh, weißt du was, ich bin morgen mal nicht da, ich mache mal eine Krankschreibung, dann wissen die 15 anderen so mehr oder weniger, alles klar, das arbeiten wir damit, dann bin ich am Montag aber dran. Und du sagst dann, ich bin nächste Mittwoch dran. Also mit anderen Worten, man kann das auch kombinieren mit einer Schichtplangestaltung, ne? Dann ist das eine ganz bestimmte Form des der Schichtplanung. Und das ist natürlich in dieser Anonymität kombiniert, dass diese Arbeitsblöcke sehr viele Routinen aufweisen und ihr die alle auffangen könnt in dieser großen Gruppe, spürt ihr das gar nicht so richtig. Aber wir machen uns im Prinzip so eine Art von Schichtplanung, wenn es darum geht, hier und da mal einen Fehltag zu haben.
Ja, das unterstellt natürlich immer so eine gewisse
Das war
Böswilligkeit
jetzt.
vielleicht. Auch bei den Menschen, weil wir sehen natürlich auch, dass Krankheit ist natürlich die eine Ursache, aber ich sage jetzt mal auch, erschöpfende Lebensumstände sind natürlich auch das andere, ne? Und ich meine, wir haben nun schon auch oft über die Themen Vereinbarkeit gesprochen, wir haben über Care-Arbeit gesprochen. Wir wissen alle, dass es zu wenig Betreuungsplätze in Deutschland gibt. Also das sind natürlich auch Lebenssituationen, wenn die Kita ausfällt und das Kind nicht betreut ist, was machst du dann, ne? Dann hast du auch Krankheitstage ja fürs Kind, ne? So und solche Sachen. Aber das schlägt natürlich auch alles zu Buche. Also insofern, und nicht jeder kann sich irgendwie ein Au-pair oder sonst irgendwas leisten. Also das sind natürlich auch Dinge, die hinzukommen, jetzt mal unabhängig von, bin ich selber krank oder nicht. Also Erschöpfung muss nicht immer gleich eine manifeste Krankheit sein, ne? Sondern es sind auch sozusagen strukturelle Ursachen, individuelle Struktur, ja, individuelle und strukturell gesellschaftliche Ursachen.
Ja, da sprichst du auch ein Thema an. Also einerseits das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Schrägstrich Familie, vor dem Hintergrund der Betreuungsinfrastruktur und der Situation, mit der wir konfrontiert sind. Wir können das sogar noch ein bisschen weiterspannen. Wir können sagen, wenn der Fachkräfteengpass und der Arbeitskräftemangel sich weiter verschärfen werden und wir nicht an den Arbeitspaketen arbeiten, also nicht uns Gedanken darüber machen, wie gestalten wir dann in Zukunft vor dem Hintergrund dieser Engpasssituation die Arbeitswelt, dann bedeutet das erhebliche, wie soll ich sagen, erhebliche Belastungssituationen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die noch da sind. Die müssen das nämlich letztendlich auffangen. Und dann ist natürlich schon die ganz entscheidende Frage, wie viel davon halte ich aus? Und wann geht tatsächlich auch meine Gesundheit irgendwie verloren? Oder Gesundheit ist vielleicht ein bisschen zu viel ausgedrückt im ersten Moment. Wann bin ich auch erschöpft? Wenn wir überlegen, nehmen wir mal an, wir sind jetzt zehn in diesem Team und zwei davon werden in den nächsten Jahren das Haus verlassen. Dann haben wir vielleicht noch eine Person, die aufgrund von Fluktuation geht. Und ich habe große Probleme, diese drei Stellen wieder zu besetzen. Dann habe ich noch sieben, habe aber Arbeit für zehn. Also müssen die sieben jetzt die Arbeit für zehn machen. Und wenn ich dann nicht an den Prozessen, Strukturen, Arbeitsbedingungen und grundsätzlich mal an meinem Geschäftsmodell arbeite, dann ist das eine erhebliche Belastungszunahme für diese zehn. Und dann ist das nur eine Frage der Zeit, dass mir von diesen zehn zwei auch irgendwie zusammenbrechen. Und dann habe ich nur noch fünf. Und die fünf müssen dann doppelt so viel schaffen, wie das Team vor einer gewissen Zeit mit zehn hat machen müssen. Und da sieht man das ja. Das fühlt man ja quasi, dass das Thema demografische Entwicklung, einerseits Alterung, andererseits Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, erhebliche Treiber sind auch für unsere Fragestellung der Erschöpfung. Und dann muss man sich die Frage stellen, jetzt kann ich keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen backen, ich kann sie auch nicht jünger machen. Wie stelle ich mich dann als Führungskraft oder wie stelle ich mich auch im Team auf? Wie stelle ich mich als Arbeitgeber auf? Was für Möglichkeiten haben wir, damit umzugehen?
Ja, ich habe noch zwei Aspekte, aber vielleicht bleiben wir bei dem Punkt, also weil es ja noch andere Aspekte von Erschöpfung gibt und auch noch etwas, was dem entgegensteht, aber vielleicht erstmal bei dem Punkt bleibend. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Also, weil du hast gesagt, ne, Fachkräftemangel, ich kann mir niemand backen. Das heißt, ich muss über Prozesse nachdenken. Ich muss vielleicht auch über technische Lösungen nachdenken. Also, das trifft natürlich wieder alles, hängt mit allem zusammen, ne? Und die Themen, über die wir uns auch schon so oft unterhalten haben, ne? Also
Ja.
Unternehmensprozesse, Geschäftsmodell, Digitalisierung und KI, also hängt schon auch mit dem Thema Erschöpfung zusammen.
Absolut. Also ich würde immer oben anfangen und oben ist für mich zu schauen, wie sehen meine Prozesse und Strukturen aus. Also kann ich da was machen? Dann gehört für mich auch dazu, sich Gedanken über die Leistungen zu machen, die ich anbiete. Also ich rede über das Geschäftsmodell. Ja, also das ist ja auch, das sind alles Fragen, die wir schon im Kontext von Arbeitskräftesicherungsstrategien diskutiert haben. Auch die tauchen jetzt hier wieder auf. Wo kann ich Entlastungen schöpfen? Wo kann ich letztendlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben, produktiver zu sein, ohne dass sie erschöpft werden, also Erschöpfung erlangen? Das ist ja auch eine Frage, was wir hier gerade ausarbeiten, bedeutet ja erhebliche Produktivitätssprünge. So, wenn wir erhebliche Produktivitätssprünge brauchen, dann muss ich die Rahmenbedingungen so gestalten, dass Menschen auch diese Produktivitätssprünge machen, ohne dass sie auf der Strecke bleiben. Also nicht nur Optimierung in Bezug auf Prozesse betrachten, sondern auch in der Art und Weise, dass diese Prozesse schon optimiert sind, aber dass der Mensch nicht auf der Strecke bleibt. Also das ist nochmal eine andere Form auch der Prozessoptimierung, über die wir hier reden. Und dann sind das natürlich auch so Dinge, die im Kleineren stattfinden. Also zum Beispiel Achtsamkeit. Und zwar Achtsamkeit in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, Achtsamkeit im Kontext von Führung, Achtsamkeit aber auch individuell auf mich achten. Also Achtsamkeit und Achtsamkeit auch als Teil der Kultur und des Miteinanders, aber auch der Führungsstrategie. Dann, ah ja, du hebst
Darf
gerade,
ich da ganz
ja.
kurz einhaken? Weil das ist ein total interessanter Punkt. Also, du beziehst dich ja auch zum Teil auf eine Studie, die vor einiger Zeit auch veröffentlicht wurde von der Authority GmbH. Da geht es ja vor allen Dingen auch um Führungskräfte. Und die haben ja auch herausgefunden, dass Führungskräfte eigentlich sich noch mal mehr erschöpft fühlen, vor allen Dingen weibliche und jüngere Führungskräfte noch mal mehr erschöpft fühlen als der Durchschnitt der Befragten. Also, jetzt sind wir beim Thema Führung, dass auch Führung natürlich viel dazu beitragen kann, weniger erschöpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Gleichzeitig fühlen die sich irgendwie noch erschöpfter als alle sowieso.
Ja,
Ist
weil sie
irgendwie
das,
blöd, oder?
ja, aber sie sind in einer Sandwich-Position. Einerseits quasi müssen sie, kriegen sie von oben Druck und sie kriegen von unten Druck. Das heißt, das ist eine wirklich, das ist eine Sandwich-Position. Durchaus ja auch kein neues Phänomen, ne? Aber wenn sich die Rahmenbedingungen dann nochmal so ändern, wie sie sich jetzt geändert haben und wie sie sich ändern werden, dann ist diese Sandwich-Position noch druckbelasteter. So, jetzt ist aber das ehrlich gesagt nicht Common Sense, als Führungskraft zu sagen, im Übrigen, ich fühle mich gerade erschöpft. Die Führungskräfte, das ist ein Tabu für Führungskräfte. Und dann muss man ganz klar sagen, wenn wir, du hast gerade gesagt, es sind auch jüngere weibliche Führungskräfte, die ganz besonders stark das äußern. Vielleicht äußern Frauen das ein bisschen häufiger als Männer, zumindest im anonymen Raum. Ich glaube, im Kontext eines Unternehmens würden sie das nicht offiziell sagen. Aber in einem anonymen Raum einer Befragung tun sie das durchaus. Und dann muss man sagen, bei aller Genderorientierung und bei allem Gender Mainstreaming, ja, am Ende des Tages sind es meistens die Frauen, die auch noch das Vereinbarkeit von Beruf und Familie Thema auf der persönlichen Agenda haben. Das heißt, da kommt auch noch mal von links und rechts auch noch mal Drucksituationen rein. Und dann hast du dieses Tabu als Führungskraft, das nicht zum Thema machen zu können. Du siehst es bei deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, machst dir Gedanken darüber und sitzt dann da als Führungskraft und denkst dir, und was ist mit mir? Ich habe zu funktionieren. Und das, also ich bin da zutiefst von überzeugt, das wird dann irgendwann im Laufe der Lebensarbeitszeit oder vielleicht auch der Lebenszeit zum Knall kommen. Glaube ich auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir mal wieder hin zu einer jüngeren Generation, die dann auch, also so diejenigen, die gerade in den Beruf gehen oder die ersten Jahre jetzt im Beruf sind und du fragst die, also nach dem, können sie sich vorstellen, übrigens in eine Führungsposition zu gehen, dann sagen die, nee, das muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Und wir Älteren denken dann, oh mein Gott, die wollen gar nicht mehr in Führung, die wollen keine Verantwortung tragen. Das glaube ich nicht. Die sehen, die gucken sich das an vom Spielfeldrand und denken sich, ach, ich glaube
Will ich
nicht,
das?
will, das glaube
Ja.
ich, will ich nicht. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu wichtig. Und haben das vielleicht auch an den eigenen Eltern gesehen. Ich glaube sehr wohl, dass die in Führung wollen. Und ich glaube sehr wohl, dass sie Verantwortung tragen wollen. Aber ich glaube nicht unter diesen Spielregeln.
Ja, es ist ja auch eine spannende Diskussion, von wem sozusagen dieser Wunsch nach, es wird ja schnell auch im Zusammenhang von Motivation und Leistungsbereitschaft das Thema Erschöpfung genannt, ne? Also, und du hast ja im Prinzip gerade jetzt die Brücke auch schon geschlagen. Also das heißt nicht, ich bin weniger motiviert oder weniger leistungsbereit, aber vielleicht zu anderen Bedingungen, ne? Haben wir das gerade ausreichend auf dem Schirm, dass irgendwie bestimmte Bedingungen auch sich ändern müssen, weil es eben nicht mehr so ist wie die letzten 20, 30 Jahre, in denen andere Generationen Führungskräfte waren und vielleicht auch eine andere Vorstellung von diesem künstlichen Lebensmodell, was es ja war tatsächlich, der Alleinverdiener und Unterstützung zu Hause. Also dieses Modell bricht natürlich schon seit einigen Jahrzehnten auch auf, aber das ist ja ein künstliches Modell. Es schließt ja sozusagen systematisch, hat es ja immer eine Gruppe vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen, die sozusagen der anderen ermöglichen konnte, dort volle Kanne reinzugeben. Ne? Also, und ich finde, das wird bei dieser Frage von Leistung, Motivation, auch Erschöpfung, wird das ja oft gar nicht so mehr thematisiert.
Ja, genau. Also das ist genau ein ganz zentraler Punkt. Also wir haben gesellschaftliche Umbrüche, die dieses Thema letztendlich auch beeinflussen. Dann haben wir ökonomische Rahmenbedingungen, die das Thema beeinflussen. Dann haben wir diesen technologischen Wandel. Ich würde da auch jetzt noch mal den Begriff der industriellen Revolution mit reinnehmen. Das kommt auch noch hinzu. Dann leben wir auch global und geopolitisch in Zeiten, in denen unglaublich viel passiert. Das kommt irgendwie alles zur gleichen Zeit. Und ich denke schon, dass es Möglichkeiten gibt, um hier gegenzuwirken. Und das sind so Kleinteiligkeiten. Und die kennen wir alle. Das ist jetzt nichts Neues. Also Stärkenorientierung in meinem Personaleinsatz, in meiner Qualifizierung. Hallo, das ist doch jetzt echt nichts Neues, ne?
Nee,
Oder das
das
Thema
stimmt.
Lebensphasenorientierung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in unterschiedlichsten Lebensphasen, die man auch hat, um in Balance zu bleiben. Um das Thema dann Individualisierung und Flexibilisierung in Arbeitsmodellen, ne? Ist ja jetzt auch ehrlich gesagt nichts Neues, ne? Oder das
Du
Thema.
redest zumindest schon sehr
Ja,
lange
na,
über
aber
diese
alle
Themen.
tun das. Das ist nicht nur, also
Ja.
das ist doch echt, oder Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement, ne? Das sind jetzt, da sagen so einige, oh, komm, das ist doch so alt wie ein Hut. Das ist ein alter Hut, Entschuldigung. Das ist ein alter Hut. Da würde ich sagen, ja, natürlich ist das ein alter Hut. Aber das bedeutet nicht, dass es jetzt nicht mehr relevant ist, sondern ich glaube, es ist umso relevanter. Und das hat nichts mehr damit zu tun, dass ich jetzt der super attraktive Arbeitgeber bin, wenn ich das anbiete, sondern das ist für mich mittlerweile eine Muss-Komponente, dass ich in Lebensphasenorientierung investieren muss, in Gesundheit investieren muss, in Stärken- und Talentorientierung investieren muss, wenn es um Personalentwicklung geht, dass ich über Flexibilisierung und Individualisierung von Arbeitsmodellen, dass ich da was auf der Agenda haben muss. Natürlich immer im Rahmen der Geschäftsmodelle und Prozesse. Gar keine Frage, ne? Aber das ist Muss. Und wenn ich das nicht mache, dann wird angesichts dieser Rahmenbedingungen, in denen wir unterwegs sind, gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich und arbeitsmarktpolitisch, wird es dazu führen, dass die Personalstruktur noch knapper wird. Und damit wird die Belastungsgrenze noch, also noch niedriger. Also das heißt, die Belastung wird umso höher. Und das ist eigentlich das Thema.
Ich finde noch so zwei Aspekte irgendwie ganz interessant an diesem Thema Erschöpfung, weil wir haben jetzt sehr viel sozusagen als oder über das Hauptindiz gesprochen, woran sich Erschöpfung sozusagen manifestiert, und das sind die Krankenstände und die Fehlzeiten. So, auf der anderen Seite haben wir aber auch Überstunden in Deutschland. Im Jahr 2023 waren das 1,3 Milliarden Überstunden. So, weil wir sprechen ja über Fehlzeiten, oder es wird oft über das Thema Fehlzeiten, Krankenstände gesprochen im Sinne von Produktivität, Wirtschaftsfaktor und so weiter und so fort. Gleichzeitig haben wir diese immens hohen Überstunden, die geleistet werden. Das heißt, auf jeden Beschäftigten entfallen im Schnitt 32 Überstunden. Das sind 835.000 Vollzeitstellen.
Wahnsinn.
So. Und also, wie bringst du das zusammen? Ich kann es, also ich finde, es ist ich finde es schon ein Widerspruch, weil wir ja offensichtlich auch sehr viel mehr Stunden leisten und mehr Stellen dadurch schaffen könnten, wenn es sie denn gäbe, die Menschen, die machen könnten. Aber ich empfinde das schon als Widerspruch. Auf der einen Seite so viele Fehlzeiten, aber auf der anderen Seite irre viele Überstunden. Wie bringst du das zusammen?
Naja, aber ich finde das kein Widerspruch. Wenn du hohe Fehlzeiten hast und du musst dein Geschäft bewältigen, dann müssen die, die da sind, müssen das auffangen. Das werden die nicht in ihrer regulären Arbeitszeit schaffen, sondern sie werden darüber hinaus Mehrarbeit und Fehlzeiten machen müssen. Weil ansonsten wirst du das nicht schaffen. Ansonsten wirst du deine Kunden und Kundinnen nicht bedienen können. Also hängt das eklatant miteinander zusammen. Jetzt kommt noch ein anderer Faktor hinzu, nämlich dass der Wunsch von Menschen nach reduzierter Arbeitszeit. Das ist die dritte, das ist sozusagen das dritte Feld. Und wenn jetzt die, die da sind, auch noch den Wunsch äußern, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, um eben nicht erschöpft zu sein oder um unterschiedliche Lebensbereiche miteinander besser vereinbaren zu können, dann bedeutet das, dass die, die da sind, dennoch Überstunden machen. Und meine These ist, wenn wir nichts ändern an den grundsätzlichen Strukturen, dass die Anzahl der Mehrarbeit und der Überstunden noch weiter ansteigen wird. Und damit hast du einen Teufelskreis. Mit dem
Ja,
zunehmenden
genau.
Anstieg von Überstunden und Mehrarbeit führt das dazu, dass tatsächlich die Belastung noch mehr steigt, weil die, die da sind, müssen das abarbeiten. Das müssen die über die Zeit hinweg abarbeiten. Das wiederum führt dazu, dass, wie gesagt, die Krankenstände und Fehlzeiten wieder ansteigend werden, weil sie nämlich irgendwann nicht mehr können. Und aber es entsteht gleichzeitig der Wunsch, die Arbeitszeit weiter zu reduzieren. Und damit bist du in einem Teufelskreis.
So, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen, weil das ist wirklich ein Teufelskreis,
Ja, das ist es.
aus dem es ja
Du kommst da
tatsächlich.
nur strukturell raus. Du kommst da
Genau,
definitiv
ja.
nur strukturell raus. Also wir können, strukturell bedeutet, sich Gedanken darüber zu machen, inwiefern werde ich in meine Prozesse reingucken. Was sind A-Aufgaben, B-Aufgaben, C-Aufgaben? C machen wir nicht mehr, B machen wir, wenn es noch geht und wir fokussieren uns auf A. Das ist ein ganz, ganz harter Aushandlungsprozess. Und es ist natürlich die Sache, dass du dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle Gedanken darüber machst, ob du eine neue Mitarbeitergruppe ins Team holst, nämlich Kollege Algorithmus, Kollege Roboter und Kollegin Künstliche Intelligenz. Und sozusagen damit eine Gruppe hast, die sind jetzt nicht irgendwie von Belastung betroffen. Die kannst du auch 24 Stunden, 365 Tage durcharbeiten lassen, mehr oder weniger. Und die haben auch ehrlich gesagt schon auch Belastungseinbußen, wenn mal was kaputt geht. Aber ansonsten, was soll ich sagen, ne? Und du überlegst dir, an welcher Stelle kann ich genau diese Gruppe mit reinbringen, um dem menschlichen System Entlastung zu bieten.
Das heißt ja auch wieder irgendwie eine wirklich großen Fokus auf natürlich alle Personalthemen, die im Unternehmen auch anstehen, aber eben nicht für sich genommen, sondern wirklich immer mit Blick auf, wie ändern sich auch Abläufe, Prozesse. Hast du das Gefühl, du bist ja nun mit vielen Unternehmen im engen Austausch, hast du das Gefühl oder die Wahrnehmung, dass dieses Thema ausreichend in den Blick genommen wird? Also wir haben ja so eine, also ich finde, vor so 20 Jahren, 25 Jahren hatten wir irgendwie so einen Punkt, da waren so die Personaler immer so die, naja, ne, Personalthemen. Das war immer so ein bisschen das Softe. Dann hatten die Personalthemen, finde ich, so ein bisschen Aufwind, also weil wir gemerkt haben, so, aha, die Menschen sind irgendwie wichtig. Und im Moment habe ich gerade gar nicht so eine Meinung dazu oder so ein Gefühl dazu, wie werden diese Themen eigentlich im Moment alle in den Unternehmen zusammengedacht? Welcher Fokus wird eigentlich auf dieses Thema gelegt? Personal im Kontext von Geschäftsmodell.
Doch, also das erlebe ich jetzt mittlerweile schon, dass das ein Thema ist. Gerade in den Unternehmen, die jetzt aufgrund von Konjunkturthemen, Strukturwandel, Veränderungen von Technologien, Kundenveränderungen letztendlich auch in vielfältiger Art und Weise, dass die jetzt in den Umbau gehen. Du siehst es in der Automobilindustrie, in der Chemie, du siehst es in der Metall- und Elektroindustrie als Beispiel. Wenn man die drei Branchen mal nimmt, du siehst, dass in bestimmten Bereichen, wo wir ganz bestimmte Prozesse haben, sei es in der Produktion, dass dort sehr stark jetzt wieder auf das Thema Prozessanalyse, Prozessoptimierung, Prozessstandardisierung, Prozessharmonisierung, perfektes Schnittstellenmanagement und darauf dann draufgelegt, das Thema digitale Automatisation. Ich nenne das immer dumm oder intelligent, also ohne künstliche Intelligenz oder mit künstlicher Intelligenz. Da siehst du, dass die da jetzt reingehen. So, und das bedeutet aber in dieser Stelle, dass du dort Stellenabbau hast. Also Stellen für Menschen ist im Abbauprozess und stattdessen entstehen quasi in Anführungsstrichen Stellen für die Technik. Es sind Stellen für die künstliche Intelligenz, die dort gibt. Aber es ist eben ein Stellenabbau für Menschen. Und nicht jeder von diesen Personengruppen wird in Rente gehen, sondern da gibt es eben auch viele. Da muss man sich Gedanken darüber machen, wenn hier eine Substitution stattfindet, von der menschlichen Tätigkeit durch die Technologie, welche Alternativen habe ich für diese Person im Unternehmen oder übergebe ich diese Person dem Arbeitsmarkt? Und du siehst aber in diesen Unternehmen, dass sie schon sich Gedanken darüber machen. Und jetzt kommt das Personalgeschäft rein. Mache ich das jetzt hart? Spiele ich hart Personalanpassung oder übertrage ich das mit einem Up- oder einem Reskilling-Prozess? Also quasi kann ich diese Person qualifizieren für Bereiche in meinem Haus, in denen ich wirklich viele Vakanzen habe. Wie sieht ein solcher Prozess aus? Der ist jetzt nicht ganz so einfach, wie ich es gerade darstelle, aber aus quasi Zeitgründen bin ich jetzt mal auf der einfachen Schiene unterwegs. Das ist das eine. Aber man muss auch ganz klar sagen, und da kommt Personal auch wieder in das Team hinein. Nicht jeden wird man reskillen können. Das ist sowas wie Umschulen. Also ich verlasse meinen Qualifikationsbereich, den ich kenne und den ich gelernt habe und gehe in einen Bereich, da muss ich neu anfangen, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich reskille oder upskillen bedeutet, ich kann auf dem Erfahrungs- und Wissen aufbauen und kriege quasi eine Fortbildung und gehe dann in Bereiche, die artverwandt sind, wo ich dieses Wissen noch anwenden kann. Aber es gibt eben auch Personen, gerade bleiben wir mal bei diesem Beispiel, die werden einen sogenannten De-Skilling-Prozess erleben. Das heißt, ich werde nicht mehr auf meinen Kompetenzen in dem Sinne aufbauen können. Mein Erfahrungswissen ist auch nicht mehr viel wert. Ich gehe in einen Bereich, ich habe noch einen Arbeitsplatz im Unternehmen, aber er ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was ich hatte. Ich werde jetzt aufgrund unserer sozialpartnerschaftlichen Strukturen in den meisten Fällen eben keine Gehaltseinbußen haben, aber ich werde definitiv nicht mehr in dem Maße so nach meinen Kompetenzen eingesetzt, wie ich das vorher hatte und wie ich das vielleicht viele Jahre auch gekannt habe. Und das ist ein De-Skilling-Prozess. Und was macht das mit Menschen, wenn sie von einer qualifizierten Arbeitskraft zu einem Basic Worker werden? Und ich sage mal, ohne Personal da reinzuholen, die das auch begleiten, wird ein solcher Prozess, Organisationsanpassungsprozess und ein Personalanpassungsprozess nicht funktionieren.
Und damit sind wir im Prinzip auch wieder bei Ursachen von Erschöpfung, ne?
So
Also
ist es.
sozusagen Enttäuschung auch oder sich nicht am richtigen Platz fühlen als Ursache von Erschöpfung. Und ein interessanter Aspekt, der in eine ähnliche Richtung geht von Erschöpfung, ist ja auch, wir haben eben das sehr stark jetzt gerade an Krankheit festgemacht, aber auch in dieser Studie kommt ja auch der Aspekt der sinnlosen Arbeit vor, ne? Also, dass du das Gefühl hast, du erbringst eine Arbeit, in der du selber den Sinn nicht mehr erkennen kannst. Also entweder für dich oder vielleicht sogar für die Prozesse und für das Unternehmen, ne? Also den einen Fall hast du jetzt gerade beschrieben, dass du sozusagen auf einer Position bist, für die du, ich sage jetzt mal, eigentlich überqual oder anders oder überqualifiziert bist, da persönlich den Sinn auch nicht drin siehst. Aber es gibt natürlich auch Institutionen, wo es vielleicht das Gefühl ist, so, warum mache ich das eigentlich alles? Ich weiß gar nicht, was das hier für diese Organisation bringt und dass Sinnlosigkeit natürlich auch ein Aspekt von Erschöpfung sein kann. Das finde ich auch nochmal einen sehr interessanten Punkt. Also, und das hat natürlich wieder auch damit zu tun, wie viele, wie gucke ich auf Tätigkeiten, welche Tätigkeiten sind wichtig, wo kann ich Tätigkeiten sozusagen anders gestalten oder einfach nicht mehr, wo werden die auch nicht mehr gebraucht, ne?
Ja, genau. Und ich meine, diese vermeintlich sinnlosen Tätigkeiten, ich glaube, ich persönlich glaube, dass es keine Tätigkeit gibt, die sinnlos ist, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also ich glaube, die Frage ist nur, ob ich das sehe oder ob ich das auch mit meiner Wertekonstruktion zusammenbringe.
Ja, aber meinst du nicht so in bestimmten öffentlichen Verwaltungen,
Nee, jetzt macht die öffentliche Verwaltung nicht
Aktenstapel?
schlecht. Ich komme aus einer öffentlichen
Nein,
Institution.
aber interessant, ja, aber interessant. Also, dass gerade in dieser Studie, glaube ich, war es, oder was, dass gerade Beamtinnen und Beamten über sinnlose Tätigkeiten, also dass da der Anteil, weshalb man sich aufgrund von sinnloser Arbeit erschöpft fühlt, überproportional hoch ist bei Beamtinnen und Beamten. Also,
Ja,
finde ich schon interessant.
aber das ist schon ganz, ganz spannend. Also da würde mir allerdings, ich glaube, vielleicht er hat, nein, also ich, nein, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen erbost, wenn ich ganz ehrlich sein.
Reden dich von
Aber
Professorinnen und Professoren wahrscheinlich.
aber das ist ja eine Frage von Information. Weißt du, das ist doch die Frage von Information, dass ich nachvollziehen kann, was tue ich hier und was ist der Mehrwert in diesem Prozess? Was ist der Mehrwert gegenüber Bürger und Bürgerinnen, wenn wir jetzt mal beim Beamten und bei der Beamtin bleiben, ne? Wenn ich das nicht erkennen kann, dann werde ich das als sinnlos erachten, ne? Aber es ist vielleicht eine Frage von Informationsdefizit durchaus. Oder es kann sein, dass wir mal diesen Versatzstück dieses Prozesses vor 25 Jahren eingeführt haben und vergessen haben, es ist wieder quasi zu eliminieren, als wir festgestellt haben, das bringt nichts. Aber das ist eher eine Frage von Organisationsanpassung. Aber wie dem auch sei. Aber was mir gerade bei dem Thema der Sinnhaftigkeit eingefallen ist, ich habe an eine andere Gruppe gedacht. Und ich habe an der einen oder anderen Stelle an Führungskräfte gedacht. Ich habe nämlich gedacht an diese Meetingkultur, die Führungskräfte ja manchmal auch wirklich ausgesetzt sind, ne? So im Halb- oder im Stundentakt in Meetings reinzugehen und da kommt man hinterher raus und denkt sich, was haben wir jetzt eigentlich eine Stunde gemacht? Und das denk und dann siehst du deinen Schreibtisch an und denkst dir, oh, der wird auch immer voller, ne? Und da könnte ich mir vorstellen, und das führt dann schon auch dazu, dass Führungskräfte dann auch eben überdurchschnittlich sagen, sie fühlen sich erschöpft. Weil sie sagen, so diese Meetings, also ich weiß gar nicht, wir haben viel geredet, aber für mich hat das jetzt keinen Sinn gemacht oder es hat mich nicht weitergebracht. Oder ich habe den Eindruck, wir sind jetzt kein Stück weitergekommen in dem, was wir tun wollten.
Da
Das
fällt mir
kann
jetzt
natürlich
gerade
auch
ein, ich
sein,
weiß
ne?
nicht, ja, das stimmt. Hast du das gelesen, dass bei der Deutschen Bahn diesen Brief, der sozusagen veröffentlicht wurde, der Vorstandsvorsitzende an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschrieben hat, wo es genau darum ging, um Meetings, also dass es keine Meetings mehr geben darf, wo das Ziel sozusagen nicht klar ist, wo die Verantwortung nicht klar ist, dass wenn das nicht klar ist, dieses Meeting sofort abgebrochen werden muss und es immer nur noch eine verantwortliche Person gibt. Also es hat für sehr viel Aufruhr, das war sogar, also es war im Spiegel Online. Da gab es ordentlich, ja, ordentlich Wirbel um diese Anforderungen. Da ging es gerade um Meetings. Das fand ich auch sehr
Ja,
interessant. Schließt da das
spannend.
an, was du sagst.
Ja, spannend. Bin ich spannend. Aber das spricht eigentlich auch schon für, ich glaube, das ist ja nicht nur bei der Bahn so, ne?
Nein.
Sondern es spricht eigentlich auch für die Meeting-Kultur, die sich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch etabliert hat.
Absolut, ja.
Ich finde es schade, dass man daran erinnert werden muss. Und ich will mich da auch an die eigene Nase packen.
Ja. Und was ich aber ganz interessant finde, ist, dass hier, wir haben über Leistung, Motivation gesprochen, aber dass dieses Thema Verantwortung da auch nochmal, finde ich, eine ne Rolle spielt. Ne? Also dieses Meetings entstehen ja auch oft sozusagen aus einer, so dieses, ja, wir reden da mal alle drüber, so, weil vielleicht irgendwie man nicht alleine die Verantwortung, die Entscheidungsverantwortung tragen möchte und dann geben wir das mal, also wie man früher so schön gesagt, geben wir das mal jetzt in die Gruppe, so. Und ich finde, so einen Charakter haben ja doch auch viele Meetings, ne? Also so diese Verantwortung so ein bisschen zu diffundieren.
Ja, und wenn du das natürlich, nee, ich will es anders formulieren. Ich habe dir gerade zugehört und habe so gedacht, ist das eine falsch verstandene Form von Heben von Schwarmintelligenz? Ich meine, das ist doch, ich meine, es hat doch zwei Seiten der Medaille, ne? Wir diskutieren etwas
Total.
im Team. Der eine Teil des Teams findet das extrem bereichernd, weil sie das Gefühl haben, wir denken jetzt hier gemeinsam und es entsteht tatsächlich etwas mehr aus dieser Schwarmintelligenz. Andere Teil der Gruppe denkt sich, boah, was für eine verschwendete Zeit, über was reden die denn da? Und das finde ich eben auch so schwierig, ne? Also du wirst, glaube ich, in solchen Meetings, es sei denn, sie gehen wirklich, aber die meisten Meetings, da hast du doch immer welche, die sagen, ich finde das sehr bereichert. Mir hat das heute geholfen. Und der andere Teil sagt, boah, das hätten wir uns eigentlich sparen können, ne? Ich wäre am liebsten in meiner Abteilung geblieben. So, wie kriegst du das zusammen? Wie sieht dann eine kluge Form der Moderation eines solchen Meetings aus? Welche Professionalität brauchen wir da drin? Wie ist das Zeitmanagement?
Ja,
Wie lange
spannende
darf ich
Fragen.
reden?
Ja. Spannende Fragen. Lass uns zum Schluss zum Thema Erschöpfung den Kreis wieder schließen. Was glaubst du, wie wichtig ist es, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen? Oder ist es jetzt so ein, ist es, eigentlich haben wir ja gerade festgestellt, es ist kein weiches Thema, sondern es ist wirklich ein Thema, was uns zu den Fragen von Produktivität, von Geschäftsmodellen, von der Frage von Unternehmensprozessen, von sozusagen Kooperation von Mensch und Technik führt. Es hat durchaus Bezug zu harten Themen. Wie nimmst du gerade die Diskussion allgemein zum Thema Erschöpfung, war jetzt über die Messe Zukunft Personal hinaus und wie wichtig glaubst du, wird das in der nächsten Zeit sein, weiter darüber zu sprechen?
Ich glaube schon, dass das ein wichtiges Thema ist. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, vor einiger Zeit, habe ich so gedacht, aber ich glaube, wenn man das in den großen Kontext stellt, dann ist das sehr wichtig, weil wir uns heute und in der Zukunft es schlichtweg nicht leisten können, auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verzichten, die sich einbringen in den Betrieb. Denn am Ende des Tages entscheidet über Produktivität. Und damit auch über Erfolg. Und damit habe ich einen sehr weiten Produktivitätsbegriff jetzt mal zugrunde gelegt, dass die Menschen da sind, dass sie sich identifizieren mit der Arbeit, identifizieren mit dem Arbeitgeber, mit dem Team auch die Extrameile gehen, einen guten, ausgewogenen Gesundheitszustand haben, sich in Bewegung setzen und auch sind, aber ohne die Balance zu verlieren. Ein typischer Spruch der Employability natürlich. Das ist schon sehr wichtig. Das ist ein ganz zentraler Erfolgsfaktor. Aber ich sehe auch, dass die Diskussion um die große Erschöpfung ehrlich gesagt mittlerweile auch ganz merkwürdige Züge annimmt. Ich bin am Wochenende von einer Zeitung angesprochen worden, ich sollte einen Trend einordnen, nämlich die sogenannten Null-Bock-Tage. Eine britische Unternehmensberatung hat das als einen zentralen Trend in der Arbeitswelt identifiziert und ich sollte dazu Stellung nehmen. Und diese Null-Bock-Tage sind eine Anzahl von Tagen, die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bekommen soll. So zumindest diese Unternehmensberatung aus Großbritannien, die das entdeckt hat. Und dann kann man morgens früh um 7 anrufen oder um 8 anrufen und sagen, also weißt du, Jutta, heute komme ich nicht. Heute habe ich nicht so die Motivation. Und im Übrigen, nee, heute fühle ich mich eigentlich nicht so, dass ich eigentlich irgendwie da sein will. Heute möchte ich den Tag zu Hause verbringen oder mit meinen Freunden verbringen oder mit meiner Familie verbringen. Und ich denke mir gerade, was das
Ui.
eigentlich für eine Entwicklung ist. Um 8 Uhr haben wir ein Meeting mit dem Kunden. Dieses Meeting müssen wir jetzt absagen, weil dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin, die sich jetzt gerade auf einen Null-Bock-Tag genommen hat, schon auch eine Rolle spielt. Also, was bedeutet das für uns als Team? Was bedeutet das für den Kunden und die Kundin als Team? Und dann frage ich mich, ob jetzt im Prinzip aus der großen Erschöpfung irgendwann mal ein richtig großer Egoismus geworden ist. Und
Genau.
das finde ich, ehrlich gesagt, das finde ich echt unsäglich. Und dann denke ich mir, wenn ich mich schlecht fühle, da soll ich einen Krankentag nehmen? Okay. Aber am Ende des Tages frage ich mich, und das hat auch was, das ist so ein Übergang zwischen Erschöpfung über das Thema Null-Bock-Tage, von dem ich glaube, es ist wirklich unsäglich, ist diese Entwicklung,
Ja.
wenn sie denn tatsächlich so einsetzt und wenn das nicht nur eine Erfindung ist von irgendeiner Unternehmensberatung, wo auch immer auf der Welt. Am Ende des Tages gehört in dieser Arbeitswelt auch, an der einen oder anderen Stelle mal den Kopf unter den Arm zu nehmen. Und das ist mir bei diesem, als ich das gelesen habe, als ich diese Anfrage gelesen habe, da ist es so richtig in mir hochgekocht. Da habe ich gesagt, Freunde, ich habe wirklich Verständnis für ganz viele Sachen. Aber am Ende des Tages muss ich auch mal an der einen oder anderen Stelle den Kopf unter den Arm nehmen.
Also ich bin gerade ein bisschen entsetzt. Irgendwie finde ich es total interessant und bin gleichzeitig total entsetzt, weil ich finde auch auf der einen Seite entwertet ist auch das wirkliche Kranksein und Erschöpftsein, was wir, finde ich, ernst nehmen müssen, entwertet es auch auf eine ganz subtile und ja, für mich bekloppte Art und Weise. Ich finde es total ungerecht. Also auch wieder denjenigen gegenüber, weil du sagst, ne, also Egoismus, denjenigen gegenüber, die das dann, die Suppe auslöffeln müssen. Und ich finde auch dieses, also ich kann dich jetzt nur nachplappern, aber ich finde auch diesen Aspekt irgendwie, man, also ich weiß nicht, wir haben ja auch schon viel über Generationen und was weiß ich was gesprochen. Ich will das jetzt auch gar nicht auf dieses Generationenthema, aber dieses, man muss auch mal durch irgendwas durch. Es kommt nicht immer die Mama und sagt und streicht dir über den Kopf, ach ja, ja, ruh dich mal ein bisschen aus. So, geh mal, gib mal deinen Gefühlen nach. Also ja, klar, aber also irgendwie, dieses Durchbeißen gehört irgendwie auch mal dazu, ne? Also, und ich finde es auf vielerlei Ebenen auch einfach ungerecht. Also das finde ich total interessant. Höre ich zum ersten Mal davon. Das entsetzt mich gerade sehr.
Ja, fand ich auch. Also,
Ja.
ja.
Okay, also wir haben gemerkt, Erschöpfung ist ein weites Feld, ein wichtiges Feld, vor allen Dingen mit Ausblick auf irgendwie, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Ein Aspekt möchte ich zum Schluss noch sagen, den ich auch total wichtig finde bei dem Thema Erschöpfung. Also wenn wir über sozusagen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen, also auch Thema so Infrastrukturen. Also ich möchte jetzt nicht wieder die Bahn als schlechtes Beispiel nehmen, aber einfach, wir merken, glaube ich, alle, wenn irgendwie Infrastrukturen, die wir einfach als Hilfsmittel benutzen, nicht funktionieren, wie erschöpfend das sozusagen sein kann und sich das auch auf unsere Arbeitsprozesse natürlich auswirkt. Wenn ich jeden Tag 3 Stunden unterwegs bin, obwohl ich nur anderthalb unterwegs sein müsste, dann erschöpft das einen Menschen. Also ich glaube, da können wir, egal wen, erschöpft das. Und diese Frage, wie uns sozusagen auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen erschöpfen, hat natürlich auch was damit zu tun, wie viel Kraft und Ressource habe ich noch, mich für die Gesellschaft einzubringen. Also, wie kann ich mich engagieren? Kann ich irgendwie mich informieren, um aktiver Teil der Demokratie zu sein, um irgendwie mir eine Meinung zu bilden, eine echte Meinung und nicht nur auf Phrasen und Polemiken reinzufallen? Also, ich finde, das hat Dimensionen, die auch was mit sozusagen mit Demokratieaspekten zu tun haben und mit sozialem Engagement zu tun haben und mit diesem Kit, der uns sozusagen zusammenhält. Ich finde, da spielt das Thema Erschöpfung auch eine große Rolle. Also es war mir jetzt irgendwie nochmal wichtig, dass das nicht nur für die Arbeitswelt gilt, ne?
Absolut, absolut.
Ah. Jutta, ich glaube, das nächste Mal sprechen wir uns zu unserem traditionellen Jahresrückblick Anfang Dezember wieder. Ich wünsche dir bis dahin einen nicht allzu erschöpfenden Herbst, der ja bei uns immer sehr wild ist und der uns hoffentlich energetisch auch stärkt und nicht nur erschöpft.
Ja, das wünsche ich dir auch. Und wie gesagt, wir treffen uns wieder, um das Jahr einfach mal nochmal anzuschauen und da einfach mal so unsere Gedanken auszutauschen. Ja, ich wünsche dir jetzt einen guten Herbst mit viel Energie, vielen positiven Erlebnissen, denn
Ja.
die sind ja natürlich auch im Prinzip so ein bisschen das Futter, damit man im Balance auch bleibt.
Ja.
Und bleib gesund.
Ja, das wünsche ich dir auch, liebe Jutta. Ich freue mich auf unseren Jahresrückblick. Es ist immer ganz besonders toll, wenn man nochmal alles Revue passieren lassen kann. Und jetzt beschäftigt mich das Thema Erschöpfung auch weiter. Vielen, vielen Dank.
Ich
Ich wünsche
danke
dir
dir.
einen schönen Tag. Alles Liebe.
Ja, bis
Ciao.
dann. Tschüss.